Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 12. Dezember 2011 zum Thema Unsichtbare Helfer im Alltag des Menschen. Funktionale Polymere. Zu Gast ist Oliver Brüggemann, Institut für Chemie der Polymere der Johannes Kepler Universität Linz. Gastgeber ist Stefan Hametner.
Einen wunderschönen Abend im Kepler Salon. Heute ist er wirklich erinnern viel schöner wie draußen. Seit ungefähr einer halben Stunde, ich glaube, es schüttet mittlerweile ziemlich. Ich begrüße Sie recht herzlich hier. Wenn Sie noch Getränke, Bestellungen haben, bitte die bei der Gastronomie jetzt noch zu tätigen. Ich möchte Sie auch hinweisen, es gibt hier ein Gästebuch. Also wenn Sie sich ins Gästebuch eintragen wollen, bitte machen Sie das. Zur nachfolgenden Diskussion, ja, wenn Sie noch Getränke ordern wollen, gibt es noch dringende Wünsche. Für die nachfolgende Diskussion hätte ich eine Bitte. Wenn Sie einen Diskussionsbeitrag haben, warten Sie bitte aufs Mikrofon. Die Veranstaltung wird aufgenommen und wird dann als Podcast auf der Homepage des Kepler Salons zur Verfügung gestellt. Also wenn Sie eine Frage haben, bitte ins Mikrofon reinreden, sonst hört man das nicht. Ja, mein Name ist Stefan Hametner. Ich werde heute die Diskussion ein bisschen leiten. Ich freue mich besonders, heute einen Chemiker hier bei uns begrüßen zu dürfen. Herr Professor Oliver Brüggemann ist in Hannover geboren, weiß ich ihn jetzt nicht, aber studiert haben Sie in Hannover. Er hat im Rahmen seiner Promotion unter anderem in Reading am Institut für Food Research gearbeitet und war auch an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne. Er hat 1997 in technischer Chemie promoviert in Hannover. Er hat unter anderem Postdoc-Aufenthalte in Lund in Schweden und auch in Berlin dann absolviert. Da haben Sie auch die Habilitantenstelle bekommen. Er hat sich dort 2004 in technischer Chemie habilitiert. Er war dann 2 Jahre bei der Polymerforschung bei der Firma BASF in Ludwigshafen. Ab 2006 wurde er Professor, ich werde es versuchen, das Ganze unfallfrei vorzulesen, für Chemical Engineering an der Provadi School of International Management and Technology in Frankfurt Höchst. Seit 2007 ist der Professor Brüggemann der Leiter des Instituts für Polymerchemie an der Johannes Kepler Universität in Linz. Er wird uns heute berichten über neueste Entwicklungen und Forschungen im Bereich der funktionalen Polymere. Bitte.
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Ich möchte Ihnen, wie gesagt, heute etwas über funktionale Polymere erzählen. Der Titel heißt Unsichtbare Helfer im Alltag des Menschen, funktionale Polymere. Polymere kennen Sie sicherlich schon in verschiedenen Bereichen. Ich habe hier mal auf einer Folie das vorbereitet, wie wir uns Chemiker so Polymere vorstellen. Polymere sind, kann man sagen, in unserem täglichen Leben vielfach der Hauptbestandteil von Kunststoffen. Also Kunststoff ist nicht immer gleich Polymer, aber das Polymer ist halt der Hauptbestandteil. Da sind ja auch noch Farbstoffe drin und Füllstoffe und so weiter. Und chemisch gesehen oder auch physikalisch gesehen stellen wir uns das so vor, dass wir, na gut, den Pointer brauche ich hier gar nicht, dass wir entweder Ketten haben, die so ein bisschen verknäuelt sind oder schon ein bisschen vernetzte Polymere vorliegen haben. Das sind dann Elastomere, also gummiartige Materialien oder stark vernetzte Materialien, sehen wir ganz oben rechts. Das sind dann sogenannte Duromere, Duroplaste, die alle irgendwo Werkstoff sein können im Bereich Verpackung beispielsweise oder überhaupt Werkstoff zum Formen von Produkten. So eine klassische chemische Struktur sehen wir oben links, das ist das Polyethylen, also wir beschreiben das ja immer mit den Symbolen des Periodensystems der Elemente, also mit Kohlenstoff, das ist hier das C und H steht für Wasserstoff und wir stellen uns das in erster Linie als Kette vor, das wie gesagt kann auch noch Seitenketten haben, das ist eine lange Kette, mit dem N wollen wir nur dokumentieren, dass das mehrfach auftritt und zwar hundertefach, tausendfach diese Wiederholungseinheit, 2 Kohlenstoffe hintereinander, ursprünglich aus einem Monomerbaustein. Also aus einem kleinen Monomer macht man ein Polymer. Also Polymere, Hauptbestandteil von typischen Kunststoffen. Ich habe ein paar Beispiele da gezeigt. Polyethylen, wir kürzen das immer ab, oder nicht nur wir als Chemiker, sondern auch die Kunststofftechniker. Also PE steht für Polyethylen, PP für Polypropylen. Tägliche Gebrauchsmaterialien, also Folien, das kann ein Koffer sein. PP, so Duschgel zum Beispiel, die Verpackung, das ist häufig auch Polypropylen. PVC kennen Sie, das ist besonders witterungsunempfindlich, wird deshalb in Rohren eingesetzt, im Erdboden dann vergraben. SBS steht für ein Polymer, was im Autoreifenbereich eingesetzt wird, also sprich künstliches Gummi. PET haben Sie sicherlich auch häufiger damit zu tun, in Form von Flaschen für Getränke. Polyethylentereftalat wirkt sich dann der EPS, das expandierte Polystyrol, Schaumstoff sozusagen für Isolierung wird das eingesetzt oder Verpackung von elektronischen Geräten, wenn Sie die kaufen, haben Sie meistens auch dieses weiße Zeug da. PA steht für Polyamid, da haben wir zum Beispiel das in Form von Anglerschnüren. Der Nylonstrumpf ist ein typisches Polyamidprodukt oder auch elektronische Bauteile. PMMA sind Polymethylmethacrylate. Aber das sind alles Werkstoffe oder Verpackungsmaterialien. Und ich wollte heute etwas berichten über funktionale Polymere, also Polymere, die, ich sag mal, mehr können als nur Verpackung oder Objekt zu sein, sozusagen, sondern die vielleicht auch als smart bezeichnet werden können, also intelligente Polymere. Ich habe hier mal ein paar, ich habe ja bei der BASF gearbeitet, also einige von den Folien hier, die stammen auch von der BASF. Ich will das gar nicht leugnen sozusagen, weil es gibt ja das Urheberrecht, also ich habe das nicht alles selber zusammengesucht. Diese funktionalen Polymere finden eben in verschiedenen Bereichen Anwendung. Also zum Beispiel hier Waschmittel, darüber werde ich heute einiges sagen. Also das ist für uns ja auch gängige Praxis sozusagen oder gängiges Anwendungsgebiet. Dann Coatings, das steht für Beschichtungen. Superabsorber in Windeln, also gerade Eltern haben viel mit Superabsorber-Polymeren zu tun, wissen das vielleicht gar nicht so detailliert, aber was macht die Windel so saugfähig? Werde ich Ihnen auch noch kurz schildern. Ich will nicht alles auflisten ablesen. Vielleicht noch Pharmabereich, das ist etwas, womit wir uns hier auch in Linz beschäftigen am Institut, also der Bereich der Entwicklung funktionaler Polymere für den Bereich von Anwendung von Medikamenten, also Hilfsstoffe, die Polymere sind dann Hilfsstoffe. Papier ist ein anderes Thema, Mondi, mit denen hatten wir jetzt auch Projekte, da finden Polymere auch eine Anwendung. Denkt man immer gar nicht. Ich werde das gleich noch detaillierter schildern. Was sollen denn jetzt diese funktionalen Polymere genau leisten? Also dispergieren, agglomerieren wäre ein Thema, das klingt noch sehr chemisch, sage ich mal, aber dispergieren ist im Endeffekt auch nur verteilen in einem Lösungsmittel sozusagen und das auch verteilt belassen. Sie können sich vorstellen, wenn Sie Sand dispergieren in Wasser dann und das stehen lassen, dann sedimentiert der Sand relativ schnell ab und trennt sich quasi wieder von dem Lösungsmittel, von dem Wasser. Polymere können helfen, das quasi sozusagen in der Dispersion zu belassen. Agglomerieren oder Flocken heißt umgekehrter Weg. Es soll beschleunigt etwas sedimentieren. Das gilt zum Beispiel für die Abwasseraufbereitung. Habe ich auch noch ein kleines Beispiel dafür. Und so weiter. Da sind einige, wie gesagt, Begriffe hier genannt, die eher auch chemisch klingen, aber im täglichen Leben auch relevant sind. Also adsorbieren und absorbieren, also sprich die Aufnahme von Substanzen, da finden Polymere, funktionale Polymere eine große Rolle. Und jetzt kommen wir zu Bereichen, die ich teilweise schon erwähnt habe, die jetzt aber, wie gesagt, heute auch eher Kern der Anwendung sind. Also Waschmittel, wie gesagt, wird ein Thema sein, Abwasserbehandlung, Papierindustrie, kosmetische Bereiche, da haben wir eine Dissertation laufen bei uns im Institut. Da geht es darum, dass die Hautpflegemittel von morgen mit Polymeren bestückt werden, funktionalen Polymeren, die ihnen später gut tun sollen sozusagen. Es klingt jetzt erstmal alles sehr chemisch und vielleicht eben nicht so gesund, aber ganz im Gegenteil. Wir versuchen Polymere herzustellen, die eben hautpflegend auch wirken sozusagen, aber dazu vielleicht später dann noch mehr. Pharmazeutika sind Anwendungen, Nahrungsmittel und Hygiene, habe ich gerade die Windeln schon erwähnt. Kommen wir mal noch mal ein bisschen mehr zum Chemischen. Also Chemiker beschäftigen sich ja immer mit Molekülen und Monomere sind eben, wie gesagt, die kleinen Baueinheiten, mit denen wir, wenn wir sie miteinander verknüpfen, die Polymere machen. Poly heißt ja, stammt ja aus dem vom Griechischen viel oder mehr. Und meint eigentlich, dass wir mehr, also das mehr, Monomer, Polymer, viele Einheiten miteinander verknüpft haben sozusagen und eben lange Ketten machen oder sogar Netzwerke, also Vernetzungen, mal mehr, mal weniger. Wenn wir es weniger haben, dann ist das eben noch gummiartig verziehbar sozusagen. Ist es stark vernetzt, dann ist es hart wie Stein quasi, wird aber eben vielfach auch eingesetzt im täglichen Leben. Chemisch gesehen sind diese speziellen funktionalen Polymere oder zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben an ihren langen Ketten noch bestimmte Gruppen haben, die hier so ein bisschen orange gekennzeichnet sind. Und der Chemiker sieht dann da spezielle Funktionalitäten. Also funktionale Polymere heißen sie deshalb, weil sie chemische Funktionalitäten haben. COOH steht einfach nur für eine saure Gruppe. Das Ganze ist also sauer. Also sprich, auch die Zitronensäure hat solche COOH-Einheiten quasi. Das Polymer wäre jetzt sogar in dem Falle sauer. Dann gibt es noch andere, die ähnlich wirken, vielleicht nicht ganz so sauer sind, aber zum Beispiel dieses Polyvinylpyrrolidon, Das haben wir da so im mittleren Bereich mit so einem Fünfeck sozusagen. Da ist dann noch das N da drin, ein Stickstoffmolekül, also ein Stickstoffatom genauer gesagt. Das sind sozusagen die funktionellen Gruppen, die das ganze Polymer funktional machen. Funktional im Sinne von, dann können sie mehr, wenn sie diese chemischen Gruppen aufweisen. Die können auch basisch sein, dann habe ich hier so in dem Falle Aminofunktionen, NH2 wäre das in dem Falle. Also basisch im Sinne von, wenn Sie Seife in den Mund bekommen, dann schmeckt das ja auch so basisch und wird verursacht von genau solchen Gruppen, die eben den pH-Wert heraufbringen. Sauer bedeutet ja niedriger pH-Wert. Insofern ist das nur ein leichter chemischer Unterschied, aber bedingt nachher die Aktivität und die Intelligenz der Polymere, die sich dort dann ergeben sozusagen, über diese chemischen Gruppen, die als Seitenkette an dem Polymer dranhängen. Entscheidend ist auch, wie groß diese Ketten oder wie lang diese Ketten sind und ob sie vielleicht sogar vernetzt sind. Wenn es kurze Ketten sind, dann kann man sie zum Dispergieren einsetzen, also zum Beispiel für die Behandlung von Papier. Wenn Sie also zu Hause Ihren Drucker bestücken mit weißem Papier, dann ist der behandelt worden mit einer Papierstreichmasse. Dazu gleich, wie gesagt, ein konkretes Beispiel. Und die ist nur fließfähig, weil man Dispergiermittel eingegeben hat, auf Basis dieser funktionalen Polymere mit ganz kurzen Ketten, 5000 Gramm pro Mol. Wie kann man das jetzt einordnen? Vielleicht nochmal das Ethanolmolekül, welche Größe hat das vom Gewicht her? 46 Gramm pro Mol wären das. Also das ist das kleine Molekül aus nur zwei Kohlenstoffen. Das wäre das, was wir im Schnaps haben oder im Wein, im Bier und so weiter. Hier haben wir 5000 Gramm pro Mol. Oder dann wird es noch größer, 70.000, 2 Millionen. Also riesig lange Ketten und diese werden wir dann zum Beispiel oder werden eingesetzt in Waschmitteln oder als Flockungsmittel oder eben sogar, wenn sie vernetzt sind, also mehrere Ketten miteinander nur noch verbrückt, dann als Superabsorber. Die können gar nicht mehr in Lösung gehen, die können nur noch aufquellen, aber viel Feuchtigkeit aufnehmen, zum Beispiel eben in einer Babywindel. Jetzt konkrete Beispiele. Wir sehen hier den Effekt, wenn man sich gerade die Haare gewaschen hat. Dann hat man hier halt entsprechend den Effekt, dass speziell nach dem Kämmen, wenn man keinen Conditioner einsetzt, diese abstoßende Wirkung der Haare vorliegen hat. Das heißt, die Haare werden aufgeladen, auch gerade durch diese mechanische Bearbeitung mit dem Kamm, weil natürlich in dem Falle auch Ladungsträger vorhanden sind und diese Shampoo-Moleküle, diese Seifenmoleküle, das Ganze auch noch beschleunigen oder beflügeln, kann man sagen, und sich quasi dann die gleichsinnig geladenen Haare abstoßen. Das möchte man ja eigentlich nicht. Man möchte eigentlich eher, so wie das auf der linken Seite oben links zu sehen ist, glattes Haar, das aufeinander liegt und sich nicht abstößt sozusagen. Das schafft der Hair Conditioner. Und der Hair Conditioner, das ist ein funktionales Polymer. Hier sehen wir unten rechts diese funktionellen Gruppen. Das sind eben wieder entsprechende hier orange gekennzeichnete Seitenketten, also Vinylpyrrolidon. Dann ist der Ring das Vinylpyrrolidon und diese andere Gruppe, das ist das Imidazol sozusagen. Und die beiden, die sind halt auch wieder geladen, können sich jetzt, und das sehen wir vor allen Dingen oben rechts, um das Haar herumlegen sozusagen oder herumlagern, das an sich negativ geladen ist. Und negative Ladungen stoßen sich ab. Wenn jedes Haar negativ geladen ist, durch die Seifenmoleküle und durch das zusätzliche nochmal Bewegen mit dem Kamm, dann stoßen sie sich ab und dann haben wir eben den Effekt, den wir gerade gesehen haben, den wir nicht wollen, dass die Haare zu Berge stehen. Wenn man dann noch Haare hat, sage ich mal. Also hier in dem Falle würde das Polymer sich um jedes Haar herumlegen und die Ladung neutralisieren. Und dann gibt es keine Abstoßungseffekte mehr. Das liegt dann alles glatt aufeinander. Und dann sieht das Haar im Prinzip so glatt gekämmt aus, wie wir es unten rechts sehen. Das machen diese funktionellen Monomere, die legen sich um das Haar herum. Dispergiermittel, ich habe es gerade schon gesagt, beim Papier, ganz relevant, wenn ich zu Hause weißes Papier habe, ist mir immer im ersten Moment gar nicht bewusst, welche Technologie dahinter steckt sozusagen. Natürlich, klar, Papier weiß man, das ist Zellulose, das stammt eigentlich aus dem Baum. Man braucht pflanzliches Material, um Papier herzustellen. Aber wie wird es so glatt und so gut bedruckbar mit Tintenstrahldruckern, mit Laserdruckern und so weiter, so wie wir das heute kennen? Papyrus aus alten ägyptischen Zeiten kennen wir noch, das ist relativ rau und auch die Papiere, die man vor hunderten von Jahren hier in Europa entwickelt hat, raue Materialien, so wie Löschpapier, das zerfließt die Tinte und so weiter, das möchte man ja eigentlich heute nicht mehr. Man möchte glattes Papier, gut bedruckbar und das schafft man mit solchen Tönen sozusagen, ein Ton, also eine mineralische Substanz, die auf dieses Papier gegossen wird. Ganz dünn, Also die Papierhersteller gießen das quasi in weniger als Mikrometern Dicke auf dieses Papier, auf den Träger. Aber um das fließfähig zu machen, braucht man einen Polymer. Denn wenn man diesen Ton, hier sehen wir das auf der rechten Seite, sich genauer unter der Lupe anschaut, dann hat man so sechskantige Moleküle, die aus diesem Aluminiumsilikat, also aus, wird dann halt im Boden geschöpft sozusagen, gewonnen. Wenn man die in Wasser suspendiert, also aufrührt sozusagen, dann sitzen die Kanten und die Flächen so aufeinander, weil auch da wieder Kräfte herrschen, die das Ganze nicht fließfähig machen. Dann haben wir den Effekt, wir sehen das Bild unten rechts, das Becherglas auf der linken Seite, man dreht es und es fließt gar nicht raus, weil einfach diese Sechskantmoleküle sozusagen oder Objekte, Kristalle müssen wir genauer sagen, wie ein Kartenhaus aufeinander stecken und voneinander angezogen werden. Die Polymerketten lagern sich jetzt um diese sechskantigen Kristalle herum und lösen quasi die Anziehungskräfte voneinander. Dadurch können die sich aneinander vorbei bewegen, diese Kristalle, und das wird fließfähig. Nur dann kann der Papierhersteller schön gleichmäßig diese Schichten aufbringen, weil er funktionale Polymere einsetzt. Ein ähnlicher Effekt wird erzielt beim Verflüssigen von Beton. Also wenn Sie ein Haus bauen, dann wundert man sich ja vielleicht manchmal, warum der Beton noch so fließend sozusagen an die Baustelle transportiert wird. Wird ja anderswo schon vorbereitet, kommt aber dann mit dem Transporter an die Baustelle und ist da noch fließfähig. Warum? Weil er ebenfalls mit funktionalen Polymeren bestückt ist. Im Promillebereich, also das ist wenig an Anteil, aber es wird auf jeden Fall eingesetzt und hilft ebenfalls, die Fließfähigkeit zu erzielen. Was sind das für Moleküle? Wir haben wieder eine Hauptkette, also das gleiche Prinzip wieder, mit solchen Carboxylgruppen, also die COOH-Gruppen, die sauren Gruppen liegen davor. Und dann gibt es noch zusätzliche sogenannte wasserlösliche Polyetherketten, also auch wieder Funktionalitäten, chemische Funktionalitäten an einer Hauptkette, die in dem Falle die mineralischen Bestandteile des Betons, das ist ja das Hauptprodukt, da ist Sand da drin, da sind dann natürlich Oxide vorhanden, also Calciumoxide sind vorhanden, also all das, was Beton ausmacht, kann hiermit sozusagen geschmeidiger gemacht werden, fließfähiger. Das ist das funktionale Polymer, was das erlaubt, der Betonverflüssiger. Ist bei der BASF ein großes Thema, also jetzt ganz kurz nur zur BASF, das ist ja eigentlich eine Firma, mit deren Produkten wir direkt im Alltag gar nicht so direkt in Berührung kommen. Ich wüsste jetzt auf Anhieb gar nicht unbedingt, was ist denn in meinem Waschmittel. Das kaufe ich vielleicht, wenn das Persil ist. Ich will keine Schleichwerbung machen, das ist von Henkel. Aber wer ist der eigentliche Hersteller der Bestandteile? Und da steckt häufig eben die BASF dahinter. Und deshalb sind solche Themen, ich habe selber auch an solchen Themen gearbeitet dort, Betonverflüssiger sind dort wichtig. Farbübertragungsinhibierung. Jeder, der zu Hause wäscht, weiß, dass es Unterschiede gibt. Es gibt Colorwaschmittel, es gibt dann die Waschmittel, die für Kochwäsche vor allen Dingen eingesetzt werden. Also da macht man dann noch Unterschiede. Da gibt es einen klaren, wesentlichen Punkt oder einen Unterschied vor allen Dingen zwischen den beiden Waschmitteltypen. Die Kochwaschmittel beinhalten A, mehr Bleichmittel, also benutzt man ja auch häufig zum Kochen von weißer Wäsche beispielsweise. Die Colorwaschmittel haben aber den oder sollen den Effekt haben, dass wenn Sie mehrere oder verschiedene farbige Kleidung parallel in einer Waschladung waschen, also blaue Pullover und rote Pullover, sicherstellen, dass nicht nach der Wäsche beide Pullover violett sind. Das würde nämlich passieren, wenn man die Farbübertragungsinhibitoren, also die Farbübertragungsverhinderer, könnten wir ja auch sagen, nicht einsetzen würde, weil beim Waschen immer ein bisschen Farbe rausgeht aus dem Kleidungsstück. Also beim blauen Pullover wird immer ein bisschen blaue Farbe rausgehen, auch wenn Sie nur bei 40 Grad waschen. Aus dem Roten gehen immer ein paar rote Farbmoleküle raus und die würden, wenn man sie nicht bremst, sich auf allen anderen Waschestücken auch niederschlagen wieder, gut verteilen und wie gesagt, dann hätten wir Mischfarben in der Wäsche und das verhindert dieser Farbübertragungsinhibitor. Das wäre jetzt sozusagen der klassische GAU für den Waschwascher sozusagen, wenn er eben rote Socken in der weißen Wäsche hätte und dann noch nicht mal den Farbübertragungsinhibitor drin hat im Waschmittel, weil das Kochwaschmittel eingesetzt wird, also das Bleichende und nicht Farbübertragungsinhibierende. Also ich kann dann immer nur den Tipp geben, wenn man so weiße Wäsche wäscht und dann auch das vielleicht verhindern will, dass sowas passiert. Und eben, hier sehen wir das nochmal, die weißen Hemden rot werden und die Farbe dann sozusagen übernehmen, dass man eigentlich immer ein bisschen Colorwaschmittel auch dazu gibt. Dann kann eigentlich nichts schiefgehen, sage ich mal. Also auch beim Kochen. Und ja, dann kann man eben mehrere oder verschiedenfarbig Kleidung miteinander parallel waschen. Chemisch gesehen sind diese Farbübertragungsinhibitoren wieder lange Ketten mit chemischen Funktionalitäten. Wir sehen hier wieder diese komischen Fünfecke. Das ist genau das, was wir vorhin schon gesehen haben. Nämlich wieder Vinylpyrrolidon polymerisiert, also die Pyrrolidon-Seitenkette auf der linken Seite. Rechts wieder das Imidazol, wie beim Haarconditioner. Also das ist, scheint so ein multifunktionsfunktionales Polymer zu sein. Man kann es als Haarconditioner einsetzen. Es wird eingesetzt in Waschmitteln als Farbübertragungsverhinderer. Also das sind doch interessante Polymere. Speziell dieses Vinylpyrrolidon ist wirklich so ein Allround-Talent, kann man sagen. Werden wir gleich noch ein paar andere Beispiele sehen, wo das Anwendung findet. In Waschmitteln geht es aber manchmal auch darum, dass die Wäsche nicht, speziell bei hartem Wasser, nicht zu hart werden soll. Also wenn Sie mit hartem Wasser Kleidung waschen, dann können sich Kristallite, die sich im Wasser schon abscheiden oder überhaupt die im Wasser gelösten Ionen, die ja die Härte ausmachen, also Carbonate, Sulfate, Magnesium, Calcium, wenn man sie nicht vorher entfernt hat durch einen Ionentauscher, dann können die sich auf der Wäsche niederschlagen und wenn so ein Pullover, der vorher flauschig ist, zu Beginn mehrfach gewaschen wird, in hartem Wasser, ohne dass man mit einem intelligenten Waschmittel arbeitet, dann wird der immer härter. Jede Faser wird dann belegt von solchen Kristallen. Und das Ziel ist ja, dass auch nach der 10. oder nach der meinetwegen 100. Wäsche der Pullover immer noch schön flauschig ist und eben nicht so bretthart. Das soll eigentlich dieses Beispiel hier zeigen. Die Fasern, wir sehen es unten links, sind hier mal unter dem sogenannten Elektronenmikroskop aufgenommen worden, die Baumwollfasern. Ganz unten links die Faser, wenn tatsächlich sich Kristalle auf dieser Faser niederschlagen. Dann wird die Faser immer härter, weil sie ja nicht mehr eben nur aus Zellulose besteht, das ist ja eigentlich in erster Linie Baumwolle, sondern jetzt sogar anorganische Bestandteile aus dem Wasser enthält. Wenn man das verhindern will, dann braucht man wieder funktionale Polymere. Die können jetzt diese Kristallbildner abfangen und die Faser sozusagen davor schützen, kann man sagen. Das wäre nämlich genau das bei diesen beiden grauen Bildern. Das Bild auf der rechten Seite, da wäre die Faser immer mit einem Waschmittel behandelt worden, mit funktionalem Polymer, mit einem sogenannten Polycarboxylat. Wieder diese sauren Gruppen, die können das auch wieder abfangen, die Kristallbildner. Selbst schon erkennbare, nicht mehr gelöste Kristallite werden abgefangen. Das sehen wir ganz oben rechts, die Dispergierung von Kristalliten, das schaffen diese Polymere eben auch. Und Nebeneffekt ist, dass Ihre Heizstäbe in der Waschmaschine beispielsweise eben auch von diesen Ablagerungen, denn nichts anderes ist das auf der Faser, jetzt auch am Heizstab diese Ablagerungen verhindert werden. Das schafft ebenfalls das, ich sag mal, intelligente Waschmittel von heute. Also Polymere scheinen eine Rolle zu spielen in Waschmitteln. Hier mal kurz die Zusammensetzung. Es ist nicht dramatisch, aber es sind immerhin 7%. Wenn man bedenkt, was so weltweit an Waschmitteln umgesetzt wird, dann sind das keine kleinen Mengen. 7% wenn Sie mir 10 Kilo Waschmittel kaufen, dann sind 7% eben 7%. Dann haben wir da, kurz ausrechnen, dann haben wir 700 Gramm Polymer. Also nicht mal ein Kilo, erscheint jetzt nicht so viel, aber wie gesagt, bei den Hunderttausenden von Tonnen Waschmittel, die jedes Jahr produziert werden, machen die Polymere insgesamt dann doch wieder einen entscheidenden Faktor aus und müssen erstmal hergestellt werden, müssen erstmal auch entwickelt werden. Und der Rest ist natürlich Bleichmittel, sind Zeolite, die wiederum die Härte reduzieren sollen des Wassers, sind Seifenmoleküle, natürlich diese Tenside dort. Aber Polymere spielen ihre Rolle. Dann könnte man sich fragen, okay, jetzt haben wir viel mit Wasser gearbeitet, Waschwasser, das landet ja irgendwann im Abwasser. Wie wird denn Abwasser behandelt? Können da funktionale Polymere auch eine Rolle spielen? Können sie? Und zwar beim Flocken. Die Polymere enthalten, Abwasseraufbereitung verwendet auch funktionale Polymere, die es erlaubt, sich in Schwebe befindende Schmutzpartikel, hier mal rot dargestellt, schnellstmöglich zum Sedimentieren zu bringen, also zum Absenken in der Lösung. Und dann bleibt im Endeffekt, wie wir das da ansatzweise schon sehen, oben das klare Wasser über, das kann dann direkt in die Flüsse geleitet werden. Alles, was an Schmutz sich in dem Abwasser befindet, wird von den Polymeren abgefangen. Wie schaffen die das? Die lagern sich wieder um die Schmutzpartikel herum, diese geladenen funktionalen Polymere, und führen dazu, dass immer mehr von diesen Partikeln miteinander über lange Ketten verknüpft werden und dann kann das irgendwann nicht mehr schweben, sondern fällt dann herunter, sedimentiert. Das ist dann der sogenannte Klärschlamm oder Teil des Klärschlamms, der dann wieder natürlich als gegebenenfalls Sondermüll entsorgt werden muss. Aber wir haben immerhin das aus dem Abwasser herausgeholt. Das schaffen funktionale Polymere. Was auch nicht jeder unbedingt weiß, sind die Anwendungen funktionaler Polymere in der Getränkeklärung. Vielleicht will man es auch gar nicht unbedingt wissen, wenn man bedenkt, dass Wein und Bier ja immer mal auch vielleicht schon mit Materialien in Berührung gekommen sind, die eben nicht nur, sagen wir mal, der Kupferkessel oder der Glasbehälter oder sowas waren, sondern die müssen auch nochmal aufbereitet werden, um sie haltbar zu machen. Also der Bierhersteller, der Weinhersteller möchte, dass sein Produkt eine gewisse Zeit hält und monatelang vielleicht auch im Geschäft stehen kann, ohne gleich zu verderben. Dazu muss es geklärt werden. Und diese Getränkeklärung hat den Effekt, dass zum Beispiel Schwermetallionen, die sich einfach bei der Verarbeitung des pflanzlichen Produktes, gerade beim Wein, hat man ja manchmal auch Stiele und so weiter beim Verarbeiten mit in dem Getränk oder in der Verarbeitung zunächst einmal. Und dann lösen sich natürlich auch aus diesen pflanzlichen Bestandteilen, Blättern, Restblättern, kleine Stiele und so weiter, noch Substanzen, die vorher im Boden drin waren. Und wenn wir heute in die Welt schauen, dann wissen wir, ein bisschen ja, Schwermetalle sind eben auch in unseren Böden vorhanden und die will man eben nicht im Wein haben. Da können solche Polymere, diese funktionalen Polymere, selektiv zum Beispiel Blei oder auch vielleicht nicht ganz so giftige Schwermetalle, aber Schwermetalle in jedem Falle, herausfischen. Das kann ja, Eisen ist ja auch schon Schwermetall, zu viel Eisen kann dann eben auch herausgefischt werden. Oder Polyphenole. Polyphenole sind auch Bestandteile von Pflanzen, Antioxidantien ja auch genannt, oder Gerbstoffe, wäre ein anderes Wort für diese Polyphenole, die machen den Wein vielleicht zu bitter oder das Bier vielleicht auch zu herb. Und das kann man mit solchen funktionalen Polymeren dann auch reduzieren, diesen negativen Effekt und damit die Haltbarkeit verbessern und den Geschmack verbessern. Das habe ich auch schon kurz erwähnt, funktionale Polymere in Windeln, der Superabsorber, der in der Lage ist, viel Feuchtigkeit aufzunehmen. Diese Superabsorber sind an sich erstmal, werden nur in wenigen Gramm pro Windel eingesetzt, können aber können das Tausendfache ihres Gewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen, können sich also enorm ausdehnen und können, wie gesagt, an der Stelle Wunder wirken. Und obwohl das Baby ja auf der Windel sitzt, bis zu einem gewissen Grad natürlich nur, dass die Feuchtigkeit auch zusammenhalten, ohne dass es durch den Druck des Sitzens herausgepresst wird. Also das ist erst in den letzten Jahrzehnten immer besser entwickelt worden. Das ist also ein relativ neues Produkt und wird auch immer weiter beforscht, denn die Forschung soll ja dahin gehen, dass immer weniger eingesetzt werden soll pro Windel. Man hat das auch deutlich reduziert. Also vor Jahren noch waren das vielleicht 13 Gramm pro Windel Superabsorberanteil. Heute arbeitet man mit wenigen Gramm, also schon deutlich unter 10 Gramm. Das macht natürlich nachher in der Entsorgung auch Vorteile. Dann müssen die natürlich noch leistungsfähiger sein. Also die chemische Industrie ist da mit beschäftigt, eben solche funktionalen Polymere noch zu optimieren, die Leistungskraft noch zu verbessern. Da wird also eben geforscht. Bestehen tun die aus Acrylsäure. Kennen Sie vielleicht Acrylsäure? Acrylat wäre das Salz der Acrylsäure sozusagen als Bestandteil von Lacken. Acryllacke sozusagen. Das wäre jetzt hier als Polymer konzipiert und ist in der Lage, stark aufzuquellen und Feuchtigkeit aufzunehmen, wie gesagt. Vielleicht ein Thema, was auch in der JKU relevant ist, damit beschäftigen wir uns bei uns nicht im Institut. Das ist etwas, was bei Herrn Sarecivci beispielsweise beforscht wird. Das sind die sogenannten elektrisch leitfähigen Polymere. An sich sind ja Polymere, ich habe ja schon gesagt, Hauptbestandteil von Kunststoffen, gute Isolatoren. Wenn Sie an Werkzeuge zu Hause denken, dann sind ja die Griffe meistens aus Kunststoff, Isolatoren. Damit können Sie, also wenn Sie nicht das Metall des Werkzeugs berühren, eigentlich auch sicher gehen, dass Sie keinen Schlag bekommen, es sei denn, Sie arbeiten mit Hochspannung. Aber davon gehen wir mal nicht aus. Diese Polymere können aber den elektrischen Strom leiten. Hier nur ein Beispiel, das habe ich von der Seite der Nobelgesellschaft in Schweden heruntergeladen. Die hatten das damals veröffentlicht, als der Nobelpreis 2000 für die Forscher vergeben wurde, die das entdeckt haben, sozusagen ein Polymer, was sogar elektrisch leitfähig sein kann, nach einer bestimmten Bearbeitung, dotieren nennt der Chemiker das. Wollen wir jetzt gar nicht zu sehr im Detail darauf eingehen, was können die denn? die können zum Beispiel eingesetzt werden, um organische Solarzellen herzustellen. Das ist, wie gesagt, ein Thema an der Johannes Kepler Universität in einem Nachbarinstitut sozusagen. Herr Professor Sarichivci beschäftigt sich damit. Flexible Solarzellen, die irgendwann mal die Solarzellen, die jetzt schon etabliert sind auf den Hausdächern, allerdings nicht auf Basis von Polymeren erzeugt werden, sondern noch auf Basis von Silizium, also auch von klassischen Halbleitern, die in Zukunft vielleicht aus organischen Materialien entstehen. Oder man kann diese elektrisch leitfähigen Polymere auch funktional, also die sind, können sogar farbig erscheinen, als Bestandteil von Displays einsetzen. Also Philips hat schon immerhin vor 7 Jahren hier den ersten, also das war dann natürlich noch ein Prototyp, Monitor mit solchen OLEDs, also organischen Leuchtdioden, konzipiert, auf Basis von elektrisch leitfähigen Polymeren, also auch ganz interessant. Was ich noch unbedingt auch Ihnen schildern wollte, ist der Bereich Pharma, womit wir uns eben auch beschäftigen, zum Beispiel die Wirkstoffextrusion. Dort werden wieder Polyvinylpyrrolidon, ich habe es vorhin schon erwähnt, das haben wir im Haarconditioner, das haben wir im Waschmittel, jetzt wird es eingesetzt in Tabletten. Wenn ich eine Tablette gegen Kopfschmerzen schlucke, dann wird mit ziemlicher Sicherheit dort auch solch ein PVP, also dieses Polyvinylpyrrolidon drin sein. Lange Ketten, wieder dieser Fünferring, der kann nämlich helfen, eine Tablette schnell aufzusprengen. Denn der quillt, wenn er sobald damit den Magensäften in Berührung kommt. Und dann, wenn die Tablette im Magen anlangt, soll sie ja sich schnell auflösen und den Wirkstoff freigeben, der dann über die Schleimhäute in die Blutbahn gelangt, damit es dann auch schnell wirken kann. Die Tablette soll ja nicht kompakt bleiben und stundenlang so im Magen verharren. Die soll ja explodieren im Sinne von schnell auflösen. Und deshalb nennt man das Ganze Tablettensprengmittel. Also Tabletten können aus verschiedenen funktionalen Polymeren bestehen. Ein Polymer als Überzug, was es schützen soll, eben verhindern soll, dass es sich überhaupt im Magen auflöst, sondern erst im Darm. Es gibt ja bestimmte Medikamente, die erst im Darm wirken sollen, die säureempfindlich sind, die würden die Säure des Magens nicht überleben sozusagen. Dann kann das Polymer Sprengmittel sein, wir haben es gerade gesagt, und dann kann das Polymer einfach auch Bindemittel sein, einfach erstmal die Tablette zusammenhalten. Das können verschiedene sein. Und diese Beschichtungen können zum Beispiel wieder aus solchen Acrylaten sein. Ethylacrylat, Metacrylsäure nennen wir das. Also eigentlich wieder lange Ketten mit so sauren Funktionen an der Seite. Die Tablette, wie gesagt, soll sich schnell auflösen. Das ist quasi dieses, links oben sehen wir dieses, man nennt es auch Popcorn-Polymer, weil das so Popcorn-artig aufgedunsen ist sozusagen. Das ist Bestandteil dieser Tabletten und die Tablette, sobald sie mit Flüssigkeit in Berührung kommt, kann sie schnell zersetzen. Vorteil ist eben, dass man mit solchen, ich will jetzt gar nicht auf diese Kurven zu sehr eingehen, dass die Abgabe des Wirkstoffs an den Organismus maßgeschneidert werden kann. Je nachdem, wie viel funktionales Polymer ich einsetze, ob ich es als Beschichtung einsetze, dann erst im Darm freisetzen oder wie gesagt Sprengmittel, dann löst sich es vielleicht sogar schon auf dem Wege in der Speiseröhre hin zum Magen auf. Also das kann man alles maßschneidern und dann kann es eine Abgabe des Wirkstoffs kann über eine längere Zeit sich hinziehen, was vorteilhaft ist, damit eben kontinuierlich der Wirkstoff auch über mehrere Stunden wirkt. Das wäre die sogenannte Retardformulierung. Dann wird der Wirkstoff langsam, die Kurve steigt langsam an, freigegeben und kommt nicht so ganz schnell. Und wie gesagt, das kann man mit diesen Polymeren maßschneidern im Endeffekt. Wir beschäftigen uns bei uns im Institut, das ist jetzt eigentlich auch der letzte Punkt hier sozusagen, der Anwendung, mit sogenannten Polyphosphazenen, die wirken hier auf dem Monitor erstmal sehr klein. Ich will da auch gar nicht zu sehr im Detail darauf eingehen. Quintessenz ist, es ist auch wieder ein lineares Polymer, also eine lange Kette von in dem Falle nicht mehr Kohlenstoff, 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 Kohlenstoff Einheiten, sondern wir arbeiten in dem Projekt mit Polyphosphazenen, das heißt mit einem Wechsel von Phosphor und Stickstoff in der Hauptkette. Also das ist die ganze Kette, die Perlenschnur sozusagen besteht nur aus Phosphor, Stickstoff, Phosphor, Stickstoff. Und die Seitenketten sind wieder kohlenstoffbasiert. Und die sind jetzt zum Beispiel verknüpft mit Antitumor-Medikamenten. Und das soll in Zukunft, das ist das Ziel des Ganzen, in der Tumorbekämpfung eingesetzt werden. Welchen Vorteil haben denn unsere Polymere? Die sollen, also erstmal vielleicht zu den Strukturen, in welchen Strukturen wir sie erzeugen wollen, sternartig, kammartig können die strukturiert sein, oder eben auch baumartig, dann nennen wir die Dendrimere, Dendros, griechisch der Baum. Deshalb habe ich immer diese Bilder darunter gesetzt, die Namensgeber waren für diese Strukturen. Wir machen zum Beispiel diese dendritischen oder Dendrons oder wir machen diese kammartigen Strukturen. Der Vorteil ist, wenn man solche Polyphosphazene in solchen Strukturen, also so kammartig zum Beispiel generiert und an diese den Wirkstoff bindet, dann kann dieses Polymer den Wirkstoff gezielt zum Tumor transportieren und den Wirkstoff nicht x-beliebig im Organismus sich verteilen lassen. Sie kennen das zumindest sicherlich vom Hörensagen. Chemotherapie ist eigentlich immer, weil da werden eben solche Substanzen eingesetzt, Antitumor, also Antikrebsmedikamente, ist immer mit starken Nebenwirkungen behaftet. Also Nebenwirkungen können sein Haarausfall, das können Herzbeschwerden sein und so weiter. Es wäre doch gut, wenn der Wirkstoff eben nicht die gesunden Zellen zu sehr belastet und sich überall verteilt, sondern eben nur zum Tumor wandert. Und da gibt es tatsächlich Möglichkeiten, das haben nicht wir erfunden, diesen Effekt, oder gefunden sozusagen, entdeckt. Aber da gibt es einen Effekt, einen sogenannten EPR-Effekt, schildere ich gleich noch genauer, der besagt, dass man mit großen Molekülen, mit Makromolekülen oder eben mit Polymeren, Makromolekül gleich Polymer, also mit großen Molekülen, an die der Wirkstoff gebunden ist, gezielt den Tumor ansteuern kann. Also, das wäre jetzt das rechte Bild, Polymer-Wirkstoffkomplex. Der erreicht gezielt den Tumor. Wir verwenden also zum Beispiel solch ein dendritisches Polymer mit dem Wirkstoff. Das sind die kleinen roten Pünktchen sozusagen, diese Kügelchen. Das ist der Wirkstoff. Wir verwenden dieses große Makromolekül, das Polymer, das Polyphosphaten, hier als quasi Taxi, um den Wirkstoff gezielt zum Tumor zu fahren. Das ist das Ziel. Wir machen natürlich nur die Herstellung der Polymere. Wir haben jetzt eine Kooperation aufgebaut mit Wiener Kollegen an der MedUni, an der Uni Wien, die dann für uns sozusagen diese Polymere in Zukunft untersuchen, in Zellversuchen erstmal, können die das leisten, was wir uns vorstellen. Und später, das ist das Ziel, eine Chemotherapie zu ermöglichen, die möglichst eben diese Nebenwirkung nicht mehr zur Folge hat. Und der Vorteil ist eben, dass solche Makromoleküle, ich habe es auch davon erwähnt, den EPR-Effekt, in die Tumorzellen besser hineinwandern können. Hier sehen wir mal so einen Tumor und da soll es besser hineinwandern. Warum? Weil wir müssen das Polymer mit dem Wirkstoff natürlich erstmal in die Blutbahn irgendwie bringen. Das kann man vielleicht dann spritzen. Sich besser in das Tumorgewebe hineinbewegen kann, weil bei dem schnellen Tumorwachstum, was so typisch ist für ein Tumorgewebe, die großen Moleküle durch die recht löchrigen Blutgefäße des Tumors hindurchwandern können. Die Blutgefäße werden so schnell gebildet, weil der Tumor wächst einfach viel schneller als das normale, das gesunde Gewebe. Und dabei wachsen auch die Blutgefäße zu schnell, als dass sie kompakt werden können. Die sind relativ löchrig, haben viel Platz für diese großen Moleküle. Und die großen Moleküle können aber nicht in das gesunde Gewebe, dafür sind sie eben zu groß. Wenn das nur der kleine Wirkstoff wäre, der könnte wiederum in all das Gewebe, auch in das gesunde Gewebe. Also nur in der Kombination mit dem großen Polymer, mit dem funktionalen Polymer, ist gewährleistet, dass durch die Blutbahn das nur in den Tumor hineinwandert. Das ist der sogenannte erhöhte Permeationseffekt, also gezieltes Hineinwandern. Und dann verbleibt es dort länger, weil die Lymphdrainage auch noch nicht so richtig funktioniert. Der Tumor wächst schnell, die Lymphgefäße, die wir sonst überall in unserem Organismus haben, sind da noch nicht richtig ausgebildet. Das heißt, der Wirkstoff mit dem Polymer verbleibt in dem Tumor länger. Und dann ist es noch so, dass der Tumor relativ sauer ist. Und das nutzen wir wieder, um den Wirkstoff vom Polymer zu lösen. Jetzt ist er an Ort und Stelle, jetzt soll er seine Aufgabe durchführen und dort den Tumor, die Tumorzellen bekämpfen, also abtöten sozusagen, ihre Aktivität einstellen lassen. Wir haben, wie gesagt, zum Beispiel hier solche kammartigen Polymere, die Kette wieder mit Seitenketten. Die Seitenketten haben mehrere Aufgaben zu leisten. Die sollen die Löslichkeit verbessern, die sollen zum Beispiel die Bioabbaubarkeit nachher ermöglichen. Da ist jetzt der Wirkstoff angekoppelt, bei pH 7 im normalen, gesunden Gewebe passiert nichts. Jetzt lagert er oder akkumuliert er, jetzt konzentriert er sich auf im Tumor. Dort ist es sauer, jetzt wird der Wirkstoff abgegeben. Wir sehen diese kleinen grünen Moleküle, die haben sich gelöst von dieser Hauptkette, von diesem langen und großen Polymer. Und das geschieht so in den ersten Stunden, 15, 20 Stunden vielleicht. Und nach ein paar Wochen möchten wir natürlich nicht, dass das Polymer noch weiter im Organismus sich befindet. Das ist der Riesenvorteil unserer Polymere, auch im Vergleich zu dem, was weltweit sonst in Arbeitsgruppen beforscht wird. Unsere Polymere sind bioabbaubar. Das haben wir also zumindest schon in unseren Laborversuchen untersucht. Dann löst sich das ganze Polymer, wenn das dann seine Aufgabe erledigt hat, komplett auf, wird in so zumindest unsere Konzepte oder unsere Konzeption in harmlose Bruchstücke aufgelöst durch unseren Stoffwechsel und kann durch die Niere ausgeschieden werden mit dem Urin und ist dann weg und bleibt nicht in unserem Organismus haften. Hier ganz kurz eine Kurve. Wir sehen diese rote Kurve, das ist der Wirkstoff Epirubicin. Der wird bei pH 5, also sauren Bedingungen, schnell freigegeben, innerhalb von 15 Stunden fast 100% des Wirkstoffes. Bei pH 7, also bei den Bedingungen des gesunden Gewebes, passiert wenig, wird nur wenig freigesetzt. Das wäre also so ein typisches Experiment, was wir durchgeführt haben, um zu belegen, dass die Polymere mit auf Basis dieser Polyphosphatzene tatsächlich das können, was wir uns vorstellen. Weitere, wir sind natürlich weiterhin mit der Synthese beschäftigt, aber wie gesagt, weitere Zelltests und so weiter, das müssen dann andere Institute leisten. Prima, das war erstmal mein Beitrag zu funktionalen Polymeren. Kleiner Rundumschlag.
So, danke für diese geballte Information. Also, ich bin wirklich erstaunt, welche große Bandbreite eigentlich diese funktionalen Polymere haben, wo es die überall gibt. Also von der Höschenwindel bis zur Tumorbekämpfung ist wirklich eine sehr große Bandbreite. Ja, haben Sie jetzt einmal Fragen? Bitte.
Sie haben einmal in einem Diagramm die Wirksamkeit von Polymeren im Hinblick auf das Molekulargewicht gezeigt.
Genau.
Also Kurzkettige mit niedrigem Molekulargewicht haben als dispergierende Polymere gewirkt. Richtig. Und jetzt erscheint sozusagen erstaunlich, dass sie dann, obwohl sie sich um fast dieselbe dasselbe Monomer handelt, wenn es dann ein hohes Molekulargewicht hat, dann wirkt es als Zusammenflockung.
Richtig,
können Sie das erklären, warum solche fast entgegengesetzt scheinende...
Also ich würde das so erklären, das hängt damit zusammen, dass die noch relativ kurzen Ketten, wir hatten da ja so Molekulargewichte von 5000 Gramm pro Mol als Dispergiermittel, noch so kurz sind, dass sie zwar mit ihren Funktionalitäten, mit ihren chemischen Funktionalitäten sich anlagern können an bestimmte Substanzen oder auch Partikel sozusagen. Die Tonpartikel wären ja das Beispiel gewesen in der Papierstreichmasse, aber nicht so sehr sich um noch viele andere Partikel gleichzeitig herumlagern, also nicht als Brücke fungieren können. Dafür sind sie zu kurz. Ein Teil der Kette interagiert mit dem Tonmineral beispielsweise und der Rest schaut gerade noch so raus in das wässrige Medium, aber kann sich nicht noch um andere Partikel herumlagern. Das wäre jetzt bei den ganz langen Ketten der Fall. Die lagern sich um das eine Partikelchen herum, um das nächste und um das nächste, bauen regelrecht Brücken auf zwischen den Partikeln, weil sie so lang sind, dass sie das können, im Verhältnis also der Partikelgröße viel länger sind als der Durchmesser der Partikel und dann mehrere Partikel binden können. Und dann ergibt sich eben, dann werden sie plötzlich zu schwer. Diese Agglomerate, diese Zusammenballung der Partikel, die über diese langen, besonders langen Ketten verbrückt sind. Und dann sedimentiert das. Dann ist es Flockungsmittel. Vorher schafft es das, die kurze Kette nicht, die Verbrückung zu ermöglichen.
Also die verknäulen sich dann untereinander.
Genau.
Die binden mehrere Partikel und verknäulen sich untereinander und machen dann ein großes Teilchen, das dann ausfällt. Und
das dann ausfällt, was das nicht mehr in Schwebe bleiben kann in dem wässrigen Medium.
Ja, danke schön.
Danke für den schönen Vortrag, war schon ein schöner Überblick über die Anwendungen. Ich habe eine Frage zum letzten. Gibt es schon Medikamente auf Basis von Dendrimeren oder ist es noch in der klinischen Phase oder sogar in der Zellkultur bewiesen momentan oder gibt es wirklich Fertiges?
Wir sind noch nicht mal haben noch nicht mal die Zellkultur Ebene sozusagen durchschritten. Also wir sind da noch jetzt gerade erst in, wir haben gerade das Konsortium quasi aufgebaut, der Kooperation mit den Wiener Kollegen. Die Wege wären vielleicht kürzer, wenn man eine Med-Uni in Linz hätte, sage ich mal. Das ist ja auch ein heiß diskutiertes Thema. Dann hätten wir das wahrscheinlich schon schneller machen können. Die Wege sind dann einfach länger, aber nichtsdestotrotz. Also zumindest auf Polyphosphaten-Basis Medikamente gibt es sicherlich noch nicht. Es ist alles noch im Bereich der Forschung. Bei den Polyphosphaten, denke ich, sind wir auch relativ führend, was jetzt diese Tumoranwendungen anbelangt. Polyphosphatene gibt es natürlich auch in anderen Bereichen, die werden als feuerfeste Materialien eingesetzt, im Flugzeugbau beispielsweise, die werden im Bereich Elektronik eingesetzt, aber speziell für Pharmaanwendungen ist das auch eine relativ neue Schiene. Es gibt aber Alternativen zu Polyphosphatene, das will ich gar nicht verschweigen, auch dendritische Strukturen oder solche kammartigen Strukturen, die, wie gesagt, auf Kohlenstoffbasis beruhen. Nur, die haben halt den vielfach den Nachteil, dass sie nicht so biologisch abbaubar sind beispielsweise und auch nicht so maßgeschneidert werden können, wie wir das mit unseren Polyphosphaten können. Weil wir spezielle, es ist halt eben nicht die klassische Kohlenstoffchemie, sage ich mal, die dahinter steckt, sondern bei der Hauptkette, bei der langen Kette ist es eben mit Phosphor und Stickstoff, da läuft die Chemie ein bisschen anders ab. Die erlaubt es uns, die Molekülstrukturen noch besser maßzuschneidern sozusagen. Aber wie gesagt, nochmal die Antwort direkt, es gibt es noch nicht, also zumindest nicht mit dem Polyphosphat 10.
Sie haben auch von klassischer Anwendung von dieser Kunststoffen oder Polymeren sind natürlich auch in dem Plastiksack und Verpackungen. Genau. Natürlich, die müssen sehr anspruchsvoll sein, das heißt, die müssen reißfest, luftig sein und so weiter. Aber immer wieder das Problem, jeder weiß das, die sind sehr lang zum Abbauen. Das heißt, also wie schaut die Entwicklung aus Richtung Biopolymer, das auch natürlich erstens nicht aus dem Erdöl gewonnen werden, als erneuerbare Ressourcen und auch natürlich, dass es schneller abbaubar.
Also Biopolymere ist ja wieder ein Riesenthema für sich, sage ich mal. Ich habe eine eigene Vorlesung zu dem Thema. Aber natürlich geht es in diese Richtung. Biopolymere, um das ganz kurz zu definieren, kann man unterschiedlich charakterisieren. Man kann sie Biopolymere nennen, weil sie biologisch abbaubar sind. Und oder man kann sie Biopolymere nennen, weil sie aus erneuerbaren Ressourcen sozusagen entstehen. Da gibt es ja diese beiden Definitionen. Optimal wäre natürlich, ich kann das aus erneuerbaren, also aus Pflanzenprodukten gewinnen und es ist dann, wenn ich es produziert habe als Polymer, auch noch wieder kompostierbar sozusagen. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Polymeren, die das schon leisten können. Also so typisch sogar beide Bedingungen erfüllen, aus der Natur stammend und auch wieder recycelbar in der Natur. Das wären Stärken, das wären also Zellulosen, die man aus Pflanzen, aus Holz beispielsweise generiert. Es gibt ja mittlerweile auch schon diese Plastiksackerl aus Stärke. Maisstärke zum Beispiel wäre ein typisches, klassisches Beispiel. Das, was da allerdings bei dieser Stärke speziell immer noch relativ, ich jedenfalls als problematisch sehe, ist, dass es natürlich auch quasi ja Futter sein kann. Für Tiere oder Nahrungsmittel für Menschen. Also ich sag mal, da wird es immer diese Konkurrenz geben, zumindest bei Stärke. Bei Zellulose sehe ich das Problem nicht. Also da brauchen wir uns sicherlich diese ethischen Gedanken nicht zu machen, weil wir das ja nicht verstoffwechseln können. Bei den klassischen Materialien, die Sie angesprochen haben, also Polyethylen, wird man so schnell auch nicht zur Bioabbaubarkeit kommen, sage ich mal. Also bei diesem Plastiksackerl, was ja immer auch ein weltweites Problem ist, weil es so in diesen Dimensionen ja auch eingesetzt wird. Es gibt aber die Bestrebungen, zumindest erstmal von den Ressourcen Rohöl wegzukommen, also das sogenannte Bio-PE, da ist die Forschung schon intensiv mit beschäftigt, aus pflanzlichen Produkten herzustellen. Also der Weg wäre zum Beispiel aus Bioethanol, was man dann auch aus über biotechnologische Wege aus pflanzlichen Produkten gewonnen hat, daraus dann Ethylen zu machen und dann das Polyethylen, also sprich Sackerl oder Folien für Frischhaltefolien und so weiter. Aber die Abbaubarkeit ist speziell bei dem Polymer oder auch bei Polypropylen nicht so einfach. Also es lässt sich nicht einfach kompostieren. Die Abbaubarkeit ist extrem langfristig.
Also nur wieder sammeln und wieder verwerten.
Ja, absolut. Also da würde sich immer anbieten, dass man solche Polymere unbedingt recycelt. Und dann der Wiederverwertung zuführt oder im Extremfall, ich meine, wir verbrennen sowieso, ich habe immer Grafiken in meinen Vorlesungen, wie viel vom Rohöl oder vom Erdöl landet denn eigentlich im Polymer? Das sind 4% vom gesamten Rohöl. 8% insgesamt überhaupt in der chemischen Industrie, davon die Hälfte, also 4% in Kunststoffen, in Polymeren. Und 92% werden eingesetzt zur Verbrennung, entweder zur Erzeugung von Wärme oder zum Bewegen, für die Mobilität, Fahrzeugbewegung. Das ist Wahnsinn eigentlich. Also insofern könnte man auch überlegen, dass man diese im letzten Schritt, wenn man es nicht mehr recyceln kann, weil ja die Polymere irgendwann auch zerbrechen während des Wiederaufarbeitens, werden ja immer kürzer, dass man die dann im letzten Atemzug dann auch der Verbrennung zuführt. Also da hat man wenigstens ein paar Lebenszyklen des Polymer als Kunststoff hinter sich und kann es dann nochmal als Heizenergie oder Treibstoffenergie verwenden.
Danke.
Hat das Polyphosphor 10 eine Mikrowellenresonanz?
Eine Mikrowellenresonanz?
Ja, also.
Gute Frage.
Ja, ich denke da an einen anderen Trick bei der Krebsbekämpfung. Man transportiert Nanopartikel in die Zellen hinein und kocht sie dann mit Mikrowellen auf, sodass also die Zellen verkocht werden.
Okay.
Wenn man also jetzt sozusagen mit dem Polyphosphor 10 einen Stoff hineintransportieren würde, der auf einer ganz bestimmten Mikrowellenfrequenz Resonanz hat und dadurch Energie aufnimmt, dann könnte man, weil ja nur die Transportabilität der Kriterium ist, dann die Zellen verkochen, ohne diesen Trick mit der pH, mit dem pH-Wert zu machen.
Könnte ich mir vorstellen. Ich habe da jetzt keine spezifischen Daten zur Hand sozusagen, wie dieser Effekt genutzt werden könnte bei Polyphosphor 10. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass es auch analog zu anderen Nanopartikeln funktioniert. Nanopartikel sind ja dann wahrscheinlich auch häufig auf Basis von Kohlenstoff. Oder haben Sie da spezielle...
Ja, da sind Eisenpartikel drin.
Achso, okay. Also das sind dann anorganische Materialien. Aber ich könnte mir das vorstellen, dass das funktioniert, aber wie gesagt, Details wüsste ich jetzt auch nicht, müsste ich nachschauen.
Oder wäre es auch denkbar, dass man sozusagen dann mit irgendeiner Mikrowellenstrahlung das Polyphosphor 10
verdammt
schlagartig auslöst?
Ich könnte mir vorstellen, dass das zur Desintegration, also zum Zerfall gebracht wird, zum Selektiven, wobei bei Polymer natürlich immer man vorsichtig sein muss, denn die sind ja dem biologischen Material nicht so fremd, sage ich mal. Also nicht die Polyphosphor-Zähne, aber speziell jetzt, wir haben ja Seitenketten, die eben aus Kohlenstoff, auf Kohlenstoffbasis beruht. Und unser ganzer Stoffwechsel beruht ja auf Kohlenstoffbasis. Also rein von der chemischen Intuition würde ich sagen, was so Mikrowellennutzung anbelangt, um den Wirkstoff freizusetzen aus Polymerpartikeln, müsste man schon sehr sensitiv vorgehen und auch das sensitiv einstellen, sodass das mit wenig Energie möglich wäre. Aber wie gesagt, genaues...
Ich dachte an das Phosphor 10 selbst und das Monomer. Also diese Phosphor-Stickstoff-Geschichte,
genau.
Dass man die wird man ja auch irgendwo...
Sozusagen.
Das wird ja auch irgendwo eine Resonanzfrequenz haben. Und wenn man die erwischt, dann bricht wahrscheinlich das Monomer auf.
Dass man da die Kette wieder auseinanderbricht sozusagen durch die Mikrowelleneinstrahlung. Könnte ich mir vorstellen, aber wie gesagt,
also gibt's da keine,
ich habe da bisher noch nichts gehört, dass das bei Polyphosphor 10 eingesetzt wird. Aber ist ein guter Vorschlag. Also ich kann mir vorstellen, dass das, vielleicht ist das sogar ein neuer Forschungszweig dann in dem Bereich. Also bei den Polyphosphor 10. Also wenn das bei anderen Nanopartikeln geht, warum nicht auch bei den PNs?
Hallo, ich hätte eine Frage. Grundsätzlich sehr interessant, wie die ganze Thematik den gesundheitlichen Faktor, sowohl also die Verpackungsmaterialien als auch generell die Einsatzfähigkeit von Polymeren. Es stellt sich für mich die Frage, wie unabhängig und wie gesundheitsorientiert jetzt speziell in den medizinischen Bereichen das Ganze von Wirtschaft ist. Also man ist ja immer abhängig, wenn wir ehrlich sind, von der Pharmaindustrie. Es gibt gewisse Geldgeber und die werden nur dann fördern, wenn es Möglichkeiten gibt, Polymere tatsächlich finanziell sinnvoll einzusetzen.
Ich muss sagen, bei dem Polyphosphor 10 Thema würde ich mir mehr Förderer wünschen, weil bisher läuft das alles über die Universität selbst. Das heißt also, die Forschung, wir haben ja unterschiedliche Forschungskonzepte. Der eine Bereich sind die sogenannten drittmittelfinanzierten Projekte. Da müssen wir uns Geldgeber suchen. Also sprich, wir gehen zur FFG beispielsweise und stellen Anträge. Oder wir gehen direkt in die Industrie, haben direkte Kooperationen. Wir haben eben, wie gesagt, beispielsweise eine Dissertation mit der BASF laufen. Da sind wir natürlich abhängig in dem Sinne von den Wünschen des Geldgebers. Da müssen wir uns schon, wir haben monatliche Telefonkonferenzen, wir stimmen uns immer genau ab, wo stehen wir jetzt, was sind die speziellen Wünsche, wo würden die jetzt gerne weiterhin gehen, in welche Richtung, sind wir noch auf dem richtigen Pfad, also das muss schon eng abgestimmt werden. Es gibt aber Bereiche, in denen wir wirklich auch frei forschen können, dank an den Steuerzahler, das muss ich hier nochmal explizit sagen, also an uns alle, wenn man so will, die uns diese Freiheiten auch erlauben. Nur wir sind jetzt bei den Polyphosphor 10 bei so einem Punkt angelangt, dass wir eigentlich gerne, wir haben auf unsere Uni-Kosten ein Patent auch formuliert. Das sieht gut aus, scheint jetzt auch, oder es ist eine gute Chance, dass wir das bewilligt bekommen. Einreichen reicht ja immer nicht, man muss ja auch das durch die Gutachtenverfahren der Patentämter durchbringen. Sieht aber alles gut aus. Aber wir wollen natürlich dann irgendwann, dass auch Geld wieder zurückfließt. Und da würden wir uns erhoffen, dass irgendwann ein Pharmaunternehmen aufspringt und sagt, super Idee, machen wir, alle haben was davon, die Patienten irgendwann, Chemotherapie ist weniger mit Nebeneffekten behaftet, wir können unser Renommee verbessern, Geld fließt wieder zurück in die Forschungskasse und das Pharmaunternehmen will natürlich auch seinen Reibach machen, sage ich mal. Aber also, da würde ich mir jetzt vorstellen, wir sind aktuell auf der Suche nach Pharmaunternehmen, die uns da unter die Arme greifen oder sogar das Patent abkaufen dann. Dazu gibt es dann sogar Patentverwertungsfirmen an der Universität, die oder zumindest einen dritten Partner, der Patentverwerter ist, in Kooperation mit der Universität. Also da würde ich sagen, sind wir absolut unabhängig. Wir machen das einfach aus unserem Forschungsantrieb heraus.
Es gibt da nicht eine gewisse Diskrepanz zwischen wirtschaftlichen und medizinischen Interessen.
Also momentan absolut nicht. Nicht auf dem Gebiet, was wir hier bearbeiten. Das kann wieder an anderen Universitäten wieder ganz anders aussehen, wenn die einen starken, sowieso einen starken Pharma-Zweig haben, wo dann die Pharmaindustrie schon seit Jahren oder Jahrzehnten drinsteckt und immer auch vorgibt, in welche Richtung die Forschung zu laufen hat. Aber ich muss sagen, hier an der JKU habe ich da absolut keine Probleme und wir haben bisher da immer gesagt, wo wir das hinsteuern wollen sozusagen. Was interessiert uns an diesem Forschungsthema? Und wir würden natürlich ganz gerne schon sehen, dass das irgendwann zur Anwendung kommt. Ich denke, in unserem Institut kann man schon sagen, dass die Forschung relativ anwendungsorientiert ist, aber jetzt auf keinen Fall Füllungsgehilfe irgendwelcher Unternehmen oder nur ausführendes Organ sozusagen. Also das ist, ich würde sagen, das ist eine gesunde Mischung. Aber wenn wir gar keine Drittmittelprojekte anwerben würden, würde uns der Steuerzahler auch fragen, wo ist eure Aktivität? Ihr müsst doch auch mal an die Industrie gehen. Also das war übrigens auch die Motivation, dieses Institut zu gründen. Ich durfte das ja hier aufbauen in Linz seit 2007. Es gab es vorher nicht, dieses Institut für Chemie der Polymere. Warum hat man das hier in Linz gewollt? Weil man eine starke Industrie hat. Jetzt nicht im Pharmabereich, aber die Kunststoffindustrie ist hier stark in Oberösterreich. Da wollte man Ansprechpartner haben, mehr und mehr auch an der Universität. Also da wird dann auch gewünscht, dass wir natürlich auf die Industrie zugehen, an die Firma Engel, Poloplast, Mondi, Kekelit hier in Linz und mit denen Projekte durchführen. Und wenn die dann wieder Geld auf den Tisch legen, dann haben die natürlich auch spezielle Wünsche. Aber ich denke, bei uns ist das wirklich ein gesunder Mix aus freier Forschung und aus Industrieprojekten.
Bitte, Prettl, bitte. Polymere auch zur Anwendung bei der Herstellung von Textilien. Also wir haben gehört, dass sie beim Waschen derselben eine große Rolle spielen. Und kommen sie nur bei jenen Textilien zur Anwendung, die man oberhalb der Knöchel trägt oder vielleicht auch beim Schaft von Skischuhen, damit der elastisch genug ist, damit man sich nicht Schienbein, Schleimbeutelentzündung holt oder ähnliches.
Absolut, also da finden Polymere natürlich wieder Anwendung als typischer Werkstoff, sage ich mal, als elastischer Werkstoff, als besonders mechanischen Belastungen gegenüber stabiler Werkstoff. Also wenn man zum Beispiel, Sie haben Skilaufen angesprochen, wenn man sich Skier anguckt, das sind ja hoch gezüchtete technische Produkte, Multimaterialien, Produkte im Endeffekt, Kompositmaterialien, mehrschichtig aufgebaut, verschiedene Polymere, die da eine Rolle spielen, die dem Ganzen eine Stabilität geben, Flexibilität, hohe Abnutzungsresistenz sozusagen, also die Oberflächen müssen hart sein, sonst wenn man über jede Delle fährt oder jedes Steinchen möchte man ja nicht sofort, dass dort Riefen sich bilden, das muss auch gewährleistet sein. Also Kratzunempfindlichkeit, es sind verschiedene Polymere, die da eine Rolle spielen. Also habe ich jetzt leider hier kein Bild. Ich hätte das, weiß gar nicht, vielleicht habe ich das irgendwo hier auf dem Stick, aber da gibt es schöne Aufnahmen von Skiern, wo du so im Querschnitt, wo man diese Mehrschichtsysteme sieht und Schuhe natürlich genau das gleiche. Da hat man verschiedene Bedürfnisse. Die Sohlen müssen atmungsaktiv sein, man arbeitet ja heute in dem Bereich selten noch mit Naturprodukten. Also ich sag mal so, die Leder oder sonstiges wird da ja wenig noch eingesetzt. Das ist ja in erster Linie Polymer und Kunststoff als Folgeprodukt von Polymer sozusagen.
Bei der Unterwäsche wird auch die Baumwolle immer mehr durch Kunstfasern verdrängt, die also alle möglichen Raffinessen haben sollen.
Absolut. Also ich sag mal, der Nachteil bei, wir waren ja vorhin beim Hygienebereich sozusagen, der Nachteil bei Nicht-Baumwolle-Unterwäsche ist, dass sie sich eben nicht kochen lässt. Ich bin ja Verfechter des Heißwaschens, sage ich mal, weil man doch, es gibt doch verschiedene Untersuchungen, die besagen, wenn man bestimmte Hygieneartikel nicht heiß genug wäscht, da gibt es sicherlich ganz andere Meinungen. Man kann auch alles bei 30 Grad waschen und so weiter. Wie oft habe ich diese Meinung gehört? Aber ich habe immer den Eindruck, wenn Handtücher oder auch Unterwäsche nicht wirklich bei hohen Temperaturen, mindestens 60 Grad die Handtücher oder 95 die Unterwäsche gekocht oder gewaschen wird, dann wirkt, kann die muffig sein, also Bakterien sind immer noch am Werke und so weiter und so fort. Das geht eben mit diesen auf Kunststoffbasis oder auf Polymerbasis gemachten Unterwäschen nicht. Die haben wieder andere Vorteile. Das weiß ich speziell beim Skilaufen zu schätzen oder beim Fahrradfahren. Die sind atmungsaktiv. Die geben die saugen sich nicht so voll mit Feuchtigkeit, sondern die atmen besser. Absolut. Nach einmaligem Gebrauch kann man die eigentlich gleich in die Waschmaschine werfen. Gibt es auch. Dann sind die oder müssen die natürlich noch funktionaler sein. Die sind dann zum Teil mit Silberionen behandelt, die dann auch antimikrobielle Eigenschaften aufweisen. Also das gibt es alles, aber dann wird es dann schnell auch teurer. Aber grundsätzlich würde ich sagen, für den Sportbereich sind diese Kunstfasern wirklich von Vorteil. Ich weiß nicht, ob Sie mal Ski gelaufen sind mit Baumwollunterwäsche. Dann sitzt man nachher auf der Hütte sozusagen also klamm und feucht. Hat man die Kunstfasermaterialien, dann ist man relativ schnell wieder trocken. Das dampft einfach gut ab. Aber es ist eben, wie gesagt, hat alles Vor- und Nachteile. Ich würde sagen, speziell für die Sportanwendung sind Kunstfasern absolut von Vorteil. Aber wie gesagt, hygienisch gesehen, man muss dann auch relativ schnell wieder wechseln. Also eigentlich nachdem man einmal richtig, nach zweistündigem Gebrauch kann man die dann eigentlich dann zur Seite legen im Endeffekt. Also ich sag mal, Baumwolle, Unterwäsche, die kann man vielleicht schon den Tag tragen, ohne dass es gleich riecht. Bitte.
Ich wollte nochmal auf den wirtschaftlichen Aspekt zurückkommen. Sie haben ja schon erwähnt, dass vor einigen Jahren die Politik sich entschlossen hat, einen Kunststoff Schwerpunkt in Linz aufzubauen. Wie weit wirkt sich das aus auf Unternehmensgründungen, Start-ups, Spin-offs, wie es ja woanders sehr gute Beispiele gibt? Und Detailfrage, wie weit arbeiten Sie mit Borealis zusammen?
Okay, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Mit Borealis hat es schon einige Kooperationen gegeben. Wir arbeiten also relativ eng mit den hiesigen Unternehmen zusammen. Also Borealis ist natürlich der große Player hier in Linz, ist ein großer Polymerhersteller. Hergestellt wird es natürlich in erster Linie in Schwechat, aber das Innovation Headquarters ist ja hier in Linz beheimatet seit einigen Jahren. Und die waren treibende Kraft im Endeffekt bei dem Wunsch, dass an der JKU, an der Johannes Kepler Universität, die Forschung im Bereich Polymere und im Bereich also Polymerchemie, kann man sagen, da sind mehrere Institute beteiligt an der JKU, also Chemieinstitute, vier insgesamt an der Zahl, die wirklich im Kern auch Polymerchemie betreiben. Unser Institut ist nur eins von den vier. Und dann gibt es die neuen Kunststofftechnikinstitute. Das war dann sozusagen die zweite Welle. Da gibt es intensive Kooperationen. Wenn ich jetzt für die ganze JKU spreche, dann sind das sehr enge Kooperationen. Die Borealis sitzt bei fast allen Projekten, die wir laufen haben an der JKU, immer mit an Bord. Die sitzen mit im Polymerbeirat und so weiter. Bei uns selbst in unserem Institut, wir haben mehrere Diplomarbeiten schon mit denen durchgeführt. Einer der Diplomanten hat da sogar gleich den Student Innovation Award bekommen, vor 3 Jahren war das. Also das ist ein enges Kooperieren zwischen Borealis und der JKU, das kann man wirklich sagen. Und die wie gesagt, haben das gepusht und pushen jetzt auch noch weiter. Die finanzieren relativ viel, was oder anteilig natürlich. Wie gesagt, die Uni selber, das Land Oberösterreich ist einer der großen Unterstützer dieses Kunststoff- und Polymer-Schwerpunktes hier in Linz. Und aber auch die Borealis natürlich. Also die drei Player sind es, die das eigentlich aufgebaut haben, kann man sagen. Ah ja, richtig, genau. Können Sie die nochmal wiederholen? Ja, es war so mit der Borealis.
Naja, die Frage stellt sich, wie weit ist das wirksam im Sinne von Startups?
Genau. Ja,
Start-up, weniger richtig. Ausbildung, sondern Schaffen von Hightech-Unternehmen, Startups, Venture Capital. Wie weit gibt es hier ein Klima in Oberösterreich, ähnlich wie in anderen ausländischen Regionen, die ja da sehr erfolgreich sind?
Ich habe das jetzt in unserem Institut oder jetzt auch in unserem Chemiebereich noch nicht so bewusst wahrgenommen, also zumindest nicht in diesem Polymerchemiebereich, dass jetzt viel an neuen Unternehmen gegründet worden sind. Es gibt einige andere Beispiele an anderen Instituten an der JKU. Also ich hatte vorhin den Professor Sarik Çiftçi angesprochen, der ist ja doch sehr aktiv gewesen in den letzten Jahren, hat auch einige Unternehmen gegründet, aus seiner Forschung heraus, vom Campus weg sozusagen. Unsere Planung ist es natürlich auch. Also es ist nicht so, dass wir sagen, wir machen nur unser Institutsding, salopp gesagt, und dabei belassen wir es, sondern ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wir irgendwann sagen, wenn die Produkte so erfolgreich sind, dann möchten wir das auch selber vermarkten oder möchten wir sogar selber Arbeitgeber werden vielleicht durch Spin-Up-Unternehmen. Also grundsätzlich ist die sind die Grundbedingungen einer JKU sehr gut. Nur ich habe damit noch nicht so viel eigene Erfahrung gemacht, auch nicht in meinem direkten Umfeld, in den Nachbarinstituten. Also in dem Bereich, in dem jetzt die Polymere hier in den letzten 4-5 Jahren besonders ja im Fokus standen. Also das ist im Endeffekt vielleicht auch noch zu jung, kann man sagen. Also diese Institute mussten erstmal diesen Schwerpunkt aufbauen. Die existenten Institute, wir haben uns erstmal gegründet sozusagen oder sind gegründet worden. Die Kunststofftechnik-Institute sind 2009 besetzt worden mit den neuen Professoren, also jetzt seit knapp 3 Jahren dabei. Also auch das muss erstmal werden. Die haben jetzt, Sie haben, wissen das vielleicht, der Science Park ist ja jetzt gerade wieder erweitert worden, der Bauteil 2 Science Park, gerade besiedelt worden. Und da sitzen jetzt die Kunststofftechniker. Die bauen jetzt erst ihre Institute richtig auf. Also Start-ups, Spin-offs wird ein Thema sein, aber wahrscheinlich erst in einigen Jahren, nehme ich mal an. Also gerade bei den Kunststofftechnikern bin ich mir sicher, dass da was kommt. Bei uns Chemikern ist das immer noch eine Hürde mehr, weil so ein Spin-off-Unternehmen zu gründen im Chemiebereich ist immer mit immensen Investitionen verbunden, weil man natürlich einen ganzen Fuhrpark an Geräten auch braucht, Laboratorien. Und wir haben jetzt gerade wieder neue Laboratorien geplant für die Studierenden am Campus. Das sind immense Kosten, die auf einen zukommen. Also das ist nicht trivial. Wie gesagt, man kann ja auch erstmal klein anfangen. Man mietet sich vielleicht ein Labor im Chemiepark, an der Uni. Das geht auch alles. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt persönlich noch nicht so viel Erfahrung. Die Grundbedingungen sind aber gut. Und da wir alle relativ angewandt arbeiten, würde ich sagen, ist dort auch eine Grundtendenz da, das in die Richtung laufen zu lassen. Aber das Weiteres wird die Zukunft zeigen.
Ja, ganz konkret, weil Sie vorher bei den Anwendungen von den Polymeren kurz die Getränkeklärung erwähnt haben. Meines Wissens wird ja beim Wein zum Klären gern Gelatin verwendet. Gibt es da vernünftige künstliche Alternativen, beziehungsweise werden die wirklich verwendet?
Also ich habe bei Winzern schon mal nachgefragt, ob die dann eben mit solchen Polymeren auch arbeiten. Gelatine, davon hat er nichts gesagt. Er hat uns dort Membranmodule gezeigt. Membranfiltrationsapparaturen sozusagen. Diese Membranen werden häufig auch auf Polymerbasis produziert. Also von Gelatine ist...
Nein, ich frage jetzt deswegen, weil Freunde von mir eben als strenge Vegetarier den Wein mit der Begründung verweigern, dass da Gelatin verwendet wird zum Klären.
Als Rinderprodukt sozusagen oder tierisches Produkt.
Ja, genau.
Okay.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Weine gibt, die nicht mit tierischen Produkten in Berührung gekommen sind. Also zumindest bei dem Winzer, bei dem ich mir das mal vor Ort angeschaut habe, hatte ich den Eindruck, dass er nur mit Filtrationsmodulen arbeitet, die auf künstlicher Basis erzeugt worden sind. Also eben Polymermembranen beispielsweise.
Okay. Bitte. Ich habe noch eine Frage zur Zusammenarbeit mit der Industrie. Als Laie kann ich mir nicht so ganz vorstellen, wie das funktioniert. Die Industrie kommt auf Sie zu, sagt, wir wollen, haben da einen Problemfall und sagen Sie dann, da habe ich Materialien, da habe ich Werkzeuge, da greife ich zusammen, mache das und dann ist das Problem gelöst. Wie muss man sich das vorstellen?
Das läuft ganz unterschiedlich ab. Es gibt genau den Fall, dass die Industrie auf uns zukommt. Wir präsentieren uns ja auch regelmäßig auf Konferenzen, aber auch hier in Linz auf speziellen Tagen. Wir haben das mal vor einigen Jahren ins Leben gerufen, UAPT, Upper Austrian Polymer Technology. Da haben wir uns als Chemiker und Kunststofftechniker mal der Industrie vorgestellt. War auch relativ erfolgreich oder sehr erfolgreich. Viele, also zig Industrievertreter waren da, haben sich erstmal unser Portfolio angeschaut. Was können wir leisten? Was sind unsere Forschungsschwerpunkte sozusagen? Und daraus haben sich dann wieder Kontakte ergeben. Industriepartner haben sich bei uns gemeldet, haben gesagt, wir wussten gar nicht, dass es euch gibt, aber könntet ihr uns dazu eine Lösung anbieten? Haben sich mehrere, auch bei mir, mehrere Industrieunternehmen gemeldet und ja, dann haben wir uns zusammengesetzt, haben erstmal weiter diskutiert im Detail und dann haben sich Projekte daraus ergeben. Erstmal eine Diplomarbeit beispielsweise oder eine Dissertation, also dann ein Projekt über mehrere Jahre laufend. Das kann aber auch sein, dass es genau umgekehrt läuft. Wir gehen auf die Industrie zu und sagen, ja, möchtet ihr mit uns zusammen eine Kooperation durchführen? Wir können uns das gut vorstellen. Jetzt, wie gesagt, speziell für solche Pharmaanwendungen gehen wir natürlich auf Unternehmen zu und erhoffen uns da eine Kooperationsmöglichkeit. Aber es ist eben vielfach auch so, dass die Unternehmen auf uns zukommen und um Unterstützung bitten. Erstmal vielleicht im kleineren Bereich, aber dann kann das auch größer werden und dann langjährige Projekte daraus sich entwickeln. Umso wichtiger ist es, dass wir uns präsentieren und auch uns sozusagen mit unseren Schwerpunkten dort zeigen vor der Industrie. Also wie gesagt, es ist immer ein Geben und Nehmen, aber es ist tatsächlich so, einer muss den ersten Schritt machen, aber unterm Strich ist das die Balance, sage ich mal. Also wir gehen auf Industrie zu und Industrie kommt auf uns zu.
Mit welchen physischen oder physikalischen Methoden werden eigentlich beispielsweise in Medikamenten Moleküle an die Trägerketten angedockt? Geschieht das durch Erhitzen oder wie kriegt man die
dran? Wir haben dort chemische Methoden und koppeln quasi den Wirkstoff, den kaufen wir auch ein. Also den bestellen wir dann beim Chemikalienlieferanten, den machen wir nicht selber. Oder es gibt jetzt Kooperationen mit Uni Wien, dort wird der Wirkstoff sozusagen dort hergestellt, innovativ hergestellt und den koppeln wir dann über chemische Methoden an dieses Polyphosphat 10 an. Wir haben also sogenannte, englischer Begriff wäre Linker, also ein Verbinder, der eine gewisse Affinität, also eine Attraktion auf diesen Wirkstoff ausübt und chemisch dann, also der ist so aktiv, dass er genau diesen Wirkstoff, wenn wir den dazugeben, chemisch bindet. Aber dieser Linker oder Verbinder sozusagen ist dann wiederum so schwachbindend, dass unter den Bedingungen der sauren Umgebung im Tumorgewebe dieser Wirkstoff wieder abgegeben werden kann. Aber es sind chemische Bindungen. Also im Prinzip, wir müssen nur aus dem Werkzeugkasten der Chemie die geeigneten Seitenketten an diese Polyphosphatzene anbinden, die sozusagen als Anker fungieren. Und an diese Anker werden chemisch die Wirkstoffe dran gekoppelt. Durch eine einfache chemische Reaktion. Nur durch Zusammenfügen und durch die Aktivität der beteiligten chemisch aktiven Partner sozusagen. Wirkstoff und Polyphosphat.
Also vermengen und chemisch reagieren lassen.
Genau, genau. Wir vermengen das einfach, lassen es chemisch reagieren. Also wir rühren das dann über Nacht oder drei Tage oder sowas, je nachdem, welche Reaktion dazu bewerkstelligen ist. Dann wird es gewaschen, abfiltriert und so weiter und dann kann das im nächsten Schritt dann untersucht werden oder es kommen noch andere Komponenten als Seitenkette dazu, die die Bioabbaubarkeit verbessern helfen, also Aminosäuren als Seitenketten und so weiter. Das sind dann mehrstufige chemische Schritte, die in erster Linie durch zusammenführen. Also physikalisch brauchen wir da gar nichts mehr. Also das Erhitzen spielt schon eine Rolle, weil die, oder vielleicht sogar kühlen, in einigen Fällen, weil die Substanzen so empfindlich sind. Also mit Temperatur müssen wir schon sensitiv umgehen. Aber das ist eigentlich nur, um die chemische Reaktion besser steuern zu können. Also entweder zu beschleunigen durch Erhitzen oder zu reduzieren oder den Abbau oder das Zerfallen der Moleküle zu verhindern, dadurch bewerkstelligt, dass wir es kühlen. Also mit Eis zum Beispiel.
Noch eine Frage zum Stichwort Nebenwirkungen. Nehmen wir zum Beispiel dieses Antiverkalkungspolymer. Das verhindert, dass sich die Fasern mit Kalk belegen, weil es die positiv geladenen Calciumionen sozusagen umhüllt und verhindert, dass sich diese Ionen zusammenballen. Jetzt bewusst böse formuliert, wenn das Zeug jetzt ins Blut gelangt, warum legt es sich nicht um die Natrium- oder Kaliumionen, die für die Nervenleitung besonders wichtig ist? Und was macht man dagegen? Wird das auch hinreichend untersucht, dass es solche Nebenwirkungen dann nicht gibt?
Also die Moleküle, soweit ich weiß, ich will jetzt nicht zu spekulativ da argumentieren, aber soweit ich informiert bin, sind die so groß, dass sie, wenn man sie nicht böswillig in die Blutbahn bringt, dort gar nicht hinein diffundieren können. Und wenn das Abbauprodukte sind, das gelangt ja dann irgendwann auch ins Abwasser, also die Waschflotte, sprich unsere Waschlösung aus der Waschmaschine, wird ins Abwasser gepumpt. Da wird man sicherlich diese Polymere auch im Abwasser wiederfinden, aber die haben eine gewisse biologische Abbaubarkeit. Da gibt es genügend Mikroorganismen, die diese Polyacrylate auch aufessen sozusagen. Dann sind die Abbauprodukte aber wiederum so unproblematisch, dass sie eben diese komplexierende Eigenschaft nicht mehr haben sollten und für unseren Organismus auf keinen Fall eine Bedrohung darstellen. Also da gibt es ganze Abteilungen in den Behörden, aber auch in den chemischen Unternehmen, die das untersuchen. Die Toxikologie und eben die Gängigkeit durch Zellwände oder Blutbahnen und so weiter. Also es wird dann also wirklich medizinisch, toxikologisch detailliert untersucht. Denn die wollen ja auf keinen Fall, die chemischen Unternehmen, dass dort irgendwann plötzlich die Regressforderungen kommen. Also ich glaube nicht, dass diese, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Polymerketten, die das, was sie im Wasser sollen und was sie vielleicht in der Blutbahn dann nicht dürften, dass die in die Blutbahn gar nicht gelangen. Also nicht unter den normalen Bedingungen, sage ich mal. Das dürfte kein Problem sein.
Also es werden alle diese Substanzen, bevor sie dann wirklich in der Praxis verwendet werden, hinreichend auf Nebenwirkungen und Verträglichkeit und dergleichen untersucht.
Ganz genau. Also die ganze Breite der Untersuchungen wird da durchgeführt. Also ich bin hier kein Vertreter der Industrie, ich will das auch nicht alles schön reden, aber mein Einblick dort beispielsweise bei der BASF war, dass die haben eine sehr große toxikologische Abteilung, die nichts anderes tun, als nur zu schauen, ob denn diese Substanzen in irgendeiner Form irgendwelche Probleme bereiten können. Gegenüber der Umwelt, gegenüber unserer Gesundheit und so weiter. Und die gesetzlichen Rahmenbedingungen wurden ja auch in den letzten Jahren immer schärfer. Diese Stichwort REACH ist ja eine europäische, also ich bin da kein Experte, aber zumindest ist das ja eine europäische Richtlinie, nach der alle Chemikalien detailliert untersucht und kategorisiert werden müssen. In den letzten Jahren schon, und ich glaube, da gibt es ein Stichdatum, ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr schon ist, wo es dann wirklich, also wer dann keine Zertifikate vorlegen kann und Nachweise, dass das unproblematisch ist, diese Chemikalie, der darf die dann nicht mehr in den Verkehr bringen. Also so grob gesagt sind diese Regularien dort verschärft worden. Und da braucht es Abteilungen, die sich nur damit beschäftigen. Also ich muss sagen, ich vertraue denen. Ich glaube, dass die Substanzen, die wir in den Waschmitteln haben, für unsere Gesundheit völlig unproblematisch sind.
Ja, und das ist noch eine Ergänzung. Also diese Richtlinien, die modernen, beziehen sich aber dann nicht auf die unmittelbare Forschung. Also Sie mit Ihrem Polyphosphat 10 sind dann nicht so unmittelbar davon betroffen. Erst wenn dann eine Pharmafirma das in Umlauf bringt, müsste Richtig. Sie den Nachweis erbringen.
Genau, dann könnten wir das als Institut sicher gar nicht leisten, sondern das müsste dann ein Kooperationspartner machen. Das müsste dann entweder eine Behörde machen oder das müsste dann ein Industrieunternehmen, ein Pharmaunternehmen durchführen, diese Untersuchungen. Oder eben medizinisch orientierte Universitäten wie die MedUni. Die schaut sich ja genau an, was passiert jetzt was passiert mit den Zellen. Die arbeiten noch gar nicht mit lebenden Organismen, sondern die arbeiten nur mit lebenden Zellen, aber das sind ja keine Lebewesen in dem Sinne, jeweils nicht nach wissenschaftlicher und ethischer Betrachtung. Also die einzelnen Zellen, die da so im Becherglas herumdiffundieren, die werden dann mit dem Wirkstoff und Polymer zusammen vermischt und dann schaut man sich an. Werden gesunde Zellen betroffen oder sind die völlig unbeeindruckt? Was ja unser Wunsch wäre, und was ist mit den Tumorzellen? Werden die dann abgebaut oder werden die in ihrem Wachstum gehindert oder werden die sogar abgetötet? Das schaut man sich erstmal auf dem Level an. Und wenn das alles gut ist, dann geht es in die nächste Stufe. Also sprich, dann kommt Tierversuche und irgendwann wird es dann den Test am Menschen geben, sozusagen. Also sprich, bei freiwilligen Patienten, die dann sagen, okay, ich habe vielleicht alles ausprobiert, das wage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wie das dann genau läuft. Aber wir sind eben nur dieser Abschnitt Herstellung oder Innovation dieser Polymere sozusagen.
Aber die Grundlagenforschung, die Sie betreiben, ist nicht von diesen Richtlinien betroffen, respektive unter Anführungszeichen behindert.
Absolut, genau. Also es ist nicht so, dass wir jetzt uns dieser europäischen dieser Novelle dort sozusagen unterordnen müssen, weil wir diese Substanzen ja noch nicht in den Verkehr bringen. Das würde anders sein, wenn wir jetzt Verkäufer, wir sagen jetzt, okay, alles wurde gezeigt, es funktioniert, es ist eine wunderbare Kombination von Wirkstoff und Polymer in der Bekämpfung von Tumor und jetzt überlassen wir das nicht irgendwem, sondern wir verkaufen das. Wir machen das hier in Linz, wir bauen jetzt gründen ein Spin-off im Chemiepark, neues kleines Pharmaunternehmen und wir machen das jetzt selber. Dann, spätestens in dem Moment sind wir verpflichtet, genau diese Regeln einzuhalten. Wir müssen belegen, dass es alles andere eben nicht kann, nämlich gesundes Gewebe schädigen oder sogar selbst Krebs verursachen und so weiter. Das müssen wir dann belegen. Aber so jetzt auf dem Level bisher noch nicht.
Noch eine Frage, bitte.
Ich hätte noch eine Frage, wie ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sind 92% von dem Erdöl wird verbrannt und 8% wird nur praktisch in der Kunststoffindustrie für Forschung bzw. für Produktionen verwendet. Da hätte man ja, wenn man von der Verbrennungsseite und von den Motoren, es drosselt nur ungeahnt Ressourcen für Kunststoffe und dergleichen.
Absolut. Also 4% sind Kunststoffbereich und der Rest, die restlichen 4% sind sonstige chemische Produkte, die eben nicht in Polymerrichtung laufen, sondern die dann kleine Moleküle sind. Das kann Ethanol sein, das kann alles Mögliche an verschiedenen Grundchemikalien sein, die ein chemisches Unternehmen herstellt. Also das gibt sich die Waage, 4% und 4% ungefähr. Also 4% chemische Produkte nicht Polymer und 4% Polymerbereich. Und 92 werden tatsächlich verbrannt, also Heizöl und so weiter, um Wärme zu produzieren oder Erdgas. Wobei, wir reden ja jetzt gerade nur über Rohöl oder Erdöl. Und das andere, wie gesagt, ist der Antrieb von Ottomotoren, Dieselmotoren und so weiter. Also das ist verrückt. Also ich als Chemiker muss fast weinen, wenn ich denke, was man mit diesen 92% hätte vorher schon mal wenigstens erstmal machen können und es dann dennoch der Verbrennung im letzten Nutzungsschritt hätte einsetzen können. Aber es ist so wahnsinnig schizophren, dass man weiß, dass das ja nicht erneuerbare Materialien sind, jedenfalls nicht in unseren Lebenszeiten. Die Natur braucht Jahrmillionen, also man könnte das ja als recycelbar beschreiben, aber das sind halt Jahrmillionen, die Erde braucht, um aus Pflanzen, Plankton und Bäumen wieder fossile Werkstoffe oder Brennstoffe zu machen. Also nicht recycelbar und man verbrennt es gleich. Also wie gesagt, als Chemiker kommen einem da sinngemäß die Tränen sozusagen.
Da geht auch meine Frage noch hin, was passiert denn, wenn mal das Erdöl nicht mehr vorhanden ist? Das ist eine endende Ressource.
Absolut.
Und absehbar auch noch in diesem Jahrhundert, sagt man. Was machen Sie dann?
Mit Blick auf die Uhr finde ich, das ist eine sehr schöne Abschlussfrage.
Die Forschung ist natürlich sehr intensiv damit beschäftigt, recycelfähige Materialien, oder also aus erneuerbaren Ressourcen, recycelbar natürlich obendrein, aber aus erneuerbaren Ressourcen Materialien herzustellen. Wir alle wissen, das Ende kommt irgendwann. Es wird zwar jetzt immer ein bisschen diffus, hält das noch 20, 50 oder 100 Jahre, das weiß keiner so genau, dann gibt es wieder die neuen Funde und so weiter, aber irgendwann rein konzeptionell muss es ja ein Ende haben. Und selbst wenn es 500 Jahre noch reichen würde, dann muss der Mensch sich halt Alternativen überlegen. Ich gehe auch davon aus, dass es im 21. Jahrhundert drastisch zur Neige gehen wird. Vielleicht wird es immer noch irgendwelche Funde geben, aber das wird dann so teuer, dass man doch sagt, es wäre doch toll, wenn wir das aus nachwachsenden Rohstoffen generieren können. Und da, wie gesagt, geht die Forschung hin. Die beißt sich natürlich immer mit der Konkurrenz Ernährung. Weil für nachwachsende Rohstoffe braucht es Anbauflächen. Die Anbauflächen könnte man gerade bei dem Hintergedanken, dass es ja immer noch Hunger auf der Welt gibt oder vielleicht sogar sich verstärkende Tendenzen wieder dahin, dass man diese Anbauflächen ja auch vielleicht auch erstmal nutzen sollte, um Menschen zu ernähren. Also das ist für mich fast ein unlösbarer Konflikt, sage ich mal. Wobei es vielleicht die Lösung darin gäbe, dass man Pflanzen produziert, die in der Hauptsache für die Ernährung einsetzbar sind und die Nebenprodukte, also der Abfall, dann in Richtung Materialien fließt sozusagen. Und das wäre für mich das Optimum eigentlich. Und dass Abfall produziert wird, das sehen wir ja täglich in der Landwirtschaft. Ob das Getreide gemäht wird, es entsteht eben auch Substanz, die gar nicht unbedingt gebraucht wird. Oder Rasen mähen. Wo landet das? Das landet irgendwo Kompost. Das ganze Laub, was herbstlich auf den Boden fällt, kann man das nicht noch besser nutzen? Und das wird sicherlich in Zukunft kommen, dass man diese bisher verschenkten Nebenprodukte von Pflanzen viel mehr nutzen wird. Und die Forschung beschäftigt sich damit.
Herzlichen Dank für den Vortrag und für die vielen interessanten Antworten. Es gäbe noch sicher sehr viele Fragen. Vielleicht stehen Sie noch kurz für persönliche Anfragen auch dann zur Verfügung. Danke nochmal sehr herzlich.
Herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihre Einladung.
Ich möchte Sie noch ganz kurz aufmerksam machen auf die zwei nächsten Veranstaltungen im Kepler-Salon. Heute in zwei Tagen, bereits am Mittwoch, gibt es ein Kepler-Salon extra, Arbeit und Mobilität in der erweiterten Europäischen Union. Der Vortrag ist Torben Grings, Universitätsassistent an der JKU, spezialisiert auf Migration, Arbeitswelt und industrielle Beziehungen. Am Donnerstag gibt es wieder zum Mittag was Kulinarisches, zum Mittag bei Kepler, am 15.12., woran arbeitet sie gerade, Herr Schwab, der Vortragende ist Peter Schwab, Physiker und Forschungschef der Voestalpine Stahl, und serviert wird Bratwürstelsuppe am Donnerstag zum Mittag. Das ist hier auch, ja? Sehr, gell? Ist auch hier. Also die Bratwürstelsuppe schmeckt sicher sehr gut. Nebenbei gibt es interessante Themen. Die Frage, ja. Kommt natürlich auf die Menge davon. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, auf den Freundeskreis des Kepler-Salon, wenn Sie Interesse haben. Ja, ich danke Ihnen sehr herzlich und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.